Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Dankeschön. Hallo Berlin, guten Abend. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen bei euch. Ist immer so schön bei euch. Wir kommen sehr gerne nach Berlin ins Humboldt Forum. Wenn wir bei uns in eine Stunde History über die Hohenzollern reden, dann reden wir eigentlich immer nur, ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, über die Männer. Die heißen dann Friedrich oder sie heißen Fritz oder sie heißen Wilhelm oder sie heißen eine Kombination von diesen Namen oder dann steht noch eine Zahl dahinter. Aber worüber wir eigentlich nie reden, ist über die Frauen oder zumindest nur sehr selten. Das ist schlimm, haben wir uns gedacht. Das wollen wir ändern und das machen wir jetzt sofort. Und deswegen heißt diese Folge, da steht es noch nicht, aber ich lese es euch nochmal vor, Machtfrauen Preußen jenseits von Fritz und Wilhelm. Das ist der Name von unserer Folge heute von Eine Stunde History. Schön, dass ihr alle dabei seid und ihn haben wir natürlich auch dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hecht.
Hallöchen.
Hallo Steffi, herzlichen Dank für den wunderbaren Empfang. Und ich schließe mich an, wir sind wirklich gerne hier, zumal im Humboldt-Forum. Ganz wunderbar.
Ja. So, heute wollen wir mal über etwas reden, über das wir sehr selten reden, nämlich über die Frauen der Hohenzollern, also der Preußen. Woher kommen denn eigentlich die Preußen, Matthias? Und wann hat ihre Geschichte angefangen?
Ja, also diese Geschichte ist komplizierter, als man denkt. Sie geht auch sehr lange zurück und wir werden gleich an der einen oder anderen Stelle mitkriegen, wie sehr sie verwoben war mit anderen europäischen Dynastien und Königreichen. Also sie beginnt ungefähr im 12. Jahrhundert und zwar in der Mark Brandenburg. Das ist die eigentliche Keimzelle des späteren Staates Preußen, gegründet von Albrecht I. aus dem Hause Askanien, nachdem der das Territorium, wo das nun entsteht, den dort eigentlich lebenden Slawen abgenommen hat. Und jener Albrecht, der war zudem noch Graf von Ballenstedt und Orlamünde. Markgraf der Lausitz, Markgraf der Nordmark, Herzog von Sachsen und eben Markgraf von Brandenburg. Also, das war eine wirklich herausragende Figur des 12. Jahrhunderts und er ist der Urvater dessen, was wir Fürstentum Brandenburg später nennen.
Aber das, wovon du da jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja jetzt noch nicht der preußische Staat, der dann im 19. Jahrhundert so einen großen Einfluss hatte.
Das ist richtig, aber da gibt es ein Datum, das ist aus vielerlei Hinsicht wirklich interessant, wo das sozusagen beginnt. Es gab eine sehr strittige Königswahl im Jahr 1410 und bei dieser Königswahl, da fiel diese Mark Brandenburg an die damals noch ziemlich unbedeutenden Hohenzollern, also der Dynastie oder der Familie der Hohenzollern. Das stand aber zunächst mal nur auf dem Papier, weil dort, wo es um die Gegend, worum es ging, gab es auch andere Adelshäuser und die wollten das natürlich verhindern, die machten also Stress. Aber Friedrich I., da kommt zum ersten Mal der Name, Friedrich I. von Brandenburg setzte sich durch und wurde 1415 erblicher Kurfürst von Brandenburg. Und jetzt machen wir eine kleine Klammer. Das Ganze geschah in Konstanz. Was war in Konstanz zu der Zeit? Das berühmte Konzil dauerte 4 Jahre. Und auf diesem Konzil wurden 3 Päpste abgesetzt und einer neu eingesetzt. Hieronymus von Prag zum Tode verurteilt und Jan Hus. Und deren Lehren sowie die Lehre von John Wycliffe, der im Grunde genommen das gesagt hat, was später Martin Luther sagen wird, wurden als Irrlehren abgetan. Und so ganz nebenbei wurde eben Friedrich I. von Brandenburg als Erzkämmerer und Kurfürst bestätigt. Und damit war Friedrich I. aus dem Hause der Hohenzollern, der Kurfürst von Brandenburg war. Und damit begründet er die brandenburgische Linie seines Hauses. Und alle Könige und ab 1871 alle Kaiser stammten aus dieser Linie.
Wie entstand denn dann das Königreich Preußen?
Ja, das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Und die ist eben, wie ich eben schon sagte, sehr verwoben mit anderen Dingen. Mhm. 1701, da existierte Preußen, oder bis 1701 existierte Preußen als Deutschordensstaat, anschließend als Herzogtum Preußen, ganz am südlichen Rande des Baltikums. Das Gebiet lag also außerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die Krönung des ersten Königs, Friedrich I., fand am 18. Januar 1701 in Königsberg statt und nicht etwa im Kurfürstentum Brandenburg, weil er dort der Lehnshoheit des Kaisers unterworfen gewesen wäre. Also musste er außerhalb der Reichsgrenzen gekrönt werden. Und dann hatte er es zu tun mit dem polnisch-litauischen ehemaligen Mandat. Das war aber seit 1660 mit einem Vertrag schon abgegeben. Also siehst, sehr kompliziert, aber es wird noch ein wenig komplizierter.
Schön.
Denn, wie du eben schon sagtest, war er nicht etwa, also er war einer von den vielen Friedrichen, das ist das eine. Das zweite, er war ja außerhalb des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, also war er nicht König von Preußen, sondern König in Preußen. Das ist ein großer Unterschied,
okay,
weil er damit nicht dem Kaiser unterstand sozusagen.
Okay, jetzt haben ja, wenn ich das mal so sagen darf, die Preußen den Ruf, so eine ganz sachliche und ein bisschen schnörkellose Truppe gewesen zu sein. Wie lief denn diese Krönung dann ab? Lief die auch so ganz ohne Tamtam?
Das kann man jetzt nur nicht so sagen. Also der erste Preußenkönig, sagen wir jetzt mal, ohne mit dem In und Von uns zu sehr aufzuhalten, der feierte seine Krönung. Der hat sich übrigens selber vorgenommen, also er hat sich die Krone selber aufgesetzt. Und er machte das ausgiebig auf Kosten der Staatskasse. Ich habe mal nachgeschaut, seine Entourage reiste mit 300 Reise- und Gepäckwagen. Insgesamt waren 200 Personen mit ihm unterwegs und auf dem Weg nach Königsberg standen ihm 30.000 Vorspannpferde zur Verfügung. Die wurden dann immer ausgetauscht, so von Station zu Station. Die Reise dauerte 12 Tage, kostete jede Menge Geld, war aber offenbar eine große Sause.
Ja, an der sicherlich auch Frauen beteiligt waren, über die haben wir jetzt aber immer noch nicht geredet. Also wir haben jetzt über jede Menge Männer geredet, wir haben über Geld geredet, über Pferde. Und jetzt wollen wir mal anfangen, über die Frauen zu sprechen. Und deswegen bitte ich jetzt Professor Uta Piret vom Institut für Kunstgeschichte der Bayerischen Schlösserverwaltung zu uns auf die Bühne. Hallo, Frau Piret. Frau Piret, mal ganz grundsätzlich, warum wissen wir denn so wenig über die Frauen der Hohenzollern?
Ich vermute, dass es primär daran liegt, dass die Geschichtsschreibung und die Bilder, die uns prägen in den Köpfen, von den Wänden, von Büchern, auch die Literatur, vor allem des 19. Jahrhunderts, daran schuld ist. Mhm. Da herrscht so ein bisschen der Tunnelblick auf die männliche Geschichte und die Rolle der Männer vor. Damals wurde eigentlich für meinen Geschmack die Frauenwelt fast aus der Geschichte herausgeschrieben. Und insofern ist es, glaube ich, nötig, dass man einfach innerhalb der kunsthistorischen und historischen Welt auf die Quellen einfach mal ein bisschen anders draufschaut und mehr Licht wirft auf die Frauen in dieser Geschichte.
Das wollen wir heute mal versuchen. Wie sind denn die Hohenzollern überhaupt an die Herrschaft im Kurfürstentum Brandenburg und später in Preußen gekommen? Da müssen ja auch Frauen beteiligt gewesen sein. Das kann ja nicht ohne gehen.
Geht schlecht ohne.
Ja,
tatsächlich auch. Mit Blick auf Machtausübung und kluge Frauen ist eine Frau zu nennen, die zu dem Friedrich gehört, den Sie erwähnt haben. Der erste Kurfürst aus dem Haus der Zollern oder Hohenzollern, wie sie später hießen. Mhm. Das war eine klug eingefädelte Partie zwischen einer altadlig bayerischen Frau mit einer übrigens einer Mutter aus dem sehr lifestyle-orientierten mailändischen Haus der Visconti. Mhm. Also von daher schon eine interessante Partie. Und die beiden zusammen waren so eine Art Herrschafts-Dream-Team. Und zwar nicht nur aufgrund der einflussreichen Verbindungen, die seine Frau ihm mitbrachte, dem Friedrich, sondern weil sie immer dann, wenn er unterwegs war, und es war er dauernd, den Laden am Laufen hielt.
Ja.
Sowohl in Franken, wo sie herkam, als auch in der Mark Brandenburg. Die war dauernd unterwegs. Es war eine kluge, selbstständige, durchsetzungsfähige und starke Frau, die selber eben sehr, sehr viel Aktivitäten als Regentin ausgeübt hat. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, was ich gerne nennen möchte, aus dem weit entfernt liegenden 15. Jahrhundert.
Sie haben jetzt gerade von einer klug eingefädelten Partie, glaube ich, gesprochen. Welche Rolle hat denn grundsätzlich die Heiratspolitik gespielt beim Aufstieg der Hohenzollern?
Nicht zu unterschätzen, weil über die Ehen die eingegangen wurden mit Frauen, aber auch von Töchtern mit Männern europaweit, hat man versucht, die Netzwerke auszubauen, teilweise Frieden zu schaffen, Bündnisse zu stabilisieren, seine Hausmacht auszubauen. Und da waren die Frauen nicht einfach nur schmückendes Beiwerk, sondern durch die Verankerung in ihrer Herkunftsfamilie und die Orientierung an die neue, auf die neue Familie waren sie eben diejenigen, die im Prinzip genau diese Scharnierposition immer hatten, die sehr, sehr oft bemüht und auch strapaziert wurde.
Ja. Sie hatten gerade schon das Stichwort Netzwerkerin genannt. Wie genau hat das funktioniert?
Ach, eigentlich wie heute.
Social Media?
Man hat viel kommuniziert,
ja.
Mit Briefen, nicht mit Social Media, aber ja. Man hat sehr viel kommuniziert, man hat sich besucht, man hat sich Geschenke gemacht, man hat angelegentlich bei Festen miteinander gesprochen und mal sondiert, wie denn so die Haltung wäre, wenn. Man hat über die Frauenschiene tatsächlich weniger mit dem Schwert agiert als mehr in der informellen Diplomatie und auch tatsächlich über die Fürsorge im großen Familiennetzwerk. Wenn wir haben manchmal den Begriff des Clans, diese Dynastien waren Clans auch, da haben die Frauen extrem viel Hintergrundarbeit auch gemacht. Etliche waren aber auch vor der Kulisse.
Und das ist tatsächlich auch über die Jahrhunderte so weitergelaufen dann immer?
Kann man nicht ganz so sagen. Also im späten Mittelalter war es so und zu Beginn der Frühneuzeit. Und dann kippte das eigentlich so im späten 18. Jahrhundert spätestens und im 19. Jahrhundert in eine andere Dimension, wo die Frauen marginalisiert wurden, wenn ich das so sagen darf. Das liegt auch an dem Selbstbild der Hohenzollern, die zu diesem Zeitpunkt immer mehr sich als Macher und als Self-Made-Man gerierten, im 19. Jahrhundert dann auch das Ziel definierten, dass sie Deutschland einigen und stärken und das eben als Aktive und als Kräfte mit dem Schwert auch durchaus. Und diese militärische Komponente war eine rein männliche. Und das andere ist, wieso sie die Frauen im Prinzip dabei nicht gut brauchen und beleuchten konnten, war, dass sie sich als Gegenpol zu diesem Zeitpunkt verstanden haben zu den Habsburgern, denen ja unterstellt wurde, dass sie eigentlich nur erfolgreich geheiratet haben. Zufällig Austria Nube ist dieser Spruch, ja, also die Habsburger, die eben sehr, sehr erfolgreiche Ehepolitik betrieben haben. Die Hohenzollern waren da nicht viel schlechter, nur sie wollten das nicht mehr so dargestellt haben.
Ja.
Damit waren wir bei einem männlichen Ideal.
Ich habe jetzt ein Zitat mich von Ihnen aus einem Artikel mir mal rausgeschrieben. Mehr noch als andere Dynastien förderten Sie, die Hohenzollern, im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein sehr maskulines und militaristisches Selbstbild. Warum haben die das gemacht?
Ich habe es gerade versucht zu erklären. Ich glaube, das hat mit der Selbstdarstellung zu tun, die insbesondere im 19. Jahrhundert gegriffen hat. Die Selbstdarstellung als Macher, als starke Dynastie, als starkes Haus, was eine Führungsrolle in Deutschland beanspruchen wollte und zu diesem Stärke-Image passten nicht die vielleicht leiseren Töne, die man den Frauen zuschrieb.
Ja. Lassen Sie uns noch mal zu den Frauen kommen. Was würden Sie sagen, so unterm Strich, was waren die wichtigsten Frauen bei den Hohenzollern? Können wir da schon mal ein bisschen Name-Dropping machen?
Unbedingt. Also auch die heißen immer alle gleich, ist ein bisschen unhandlich. Die heißen gerne, und damit fange ich auch vor allem an, Elisabeth, die Frau, die ich schon erwähnt habe. Das ist tatsächlich eine herausragende Persönlichkeit mit großer Macht. Wir haben aber über dieses Netzwerk auch andere Frauen. Wir haben eine Anna von Sachsen eingeheiratet an den dritten Kurfürsten der Linie, die mehr hinter den Kulissen agierte und sehr mächtig war. Wir haben eine Barbara, die in Mantua verheiratet war. Wenn Sie den Palazzo Ducale kennen, da sitzt sie inmitten einer großen Familie und zieht die Strippen bis nach Rom zur Kurie. Mhm. Wir haben in den späteren Jahrhunderten dann die Anna von Preußen, die schlecht wegkam in der Geschichtsschreibung, vielleicht weil sie zu bockig und zu selbstständig war. Wie so oft kommen diese Frauencharaktere in der späteren Beschreibung gar nicht so gut weg. Also, und dann könnte man bei dem, was die Kollegen dann erzählen, noch weitermachen. Also ich glaube, es gibt viele Frauen, auch jenseits von Luise, die interessant und erwähnenswert und stark sind. Man muss nur erst mal nach ihnen gucken.
Ja, das machen wir später. Ich wollte Sie aber noch fragen, die Bayerische Schlösserverwaltung, für die Sie ja arbeiten, hat dieses Jahr im Sommer ein Projekt gestartet. Das heißt, wirksam Frauennetzwerke der Hohenzollern im Spätmittelalter. Was genau ist das für ein Projekt? Wen und was wollen Sie damit erreichen?
Wir wollen einfach mal exemplarisch versuchen, nach den Frauen zu gucken. Und zwar an 10 Beispielen an verschiedenen Orten, wo diese Frauen zur damaligen Zeit auch gewirkt haben. Es sind verschiedene Rollenzuweisungen, denen sie ja unterworfen waren, muss man sagen. Von mir aus, du heirate XY und du geh ins Kloster oder du als Witwe solltest dich so und so verhalten. Aber wir gucken auch, wie diese einzelnen Persönlichkeiten, diese Frauen, ihre individuellen und ihre Handlungsspielräume innerhalb der Rollenzuweisung genutzt haben. Und da kommen oft ganz erstaunliche Dinge zutage, dass wir sehr profilierte und entwicklungsfähige Frauen finden. Wir wollen gerne zeigen, wie die Netzwerke und die Verbindungen zwischen diesen Frauen funktioniert haben, können das zeigen mit Objekten und mit Erzählungen, die eben tatsächlich einfach auffindbar sind, wenn man erstmal danach sucht. Und wir wollen gerne den Impuls geben, zu sagen, es lohnt sich, auch mal nach den Frauen noch genauer zu schauen. Und dieses Netzwerk, ja, wir tragen es jetzt tatsächlich auch an die Orte heute. Also Tatsache, dass die Bayerische Schlösserverwaltung und das Humboldt-Forum oder die verschiedenen Universitäten wie Ludwig-Maximilians-Universität oder ein Ort wie Hof in Bayern oder Meißen in Sachsen zusammenarbeiten, das liegt an diesen Hohenzollern-Frauen, die uns als Thema verbinden. Und das Netzwerk wird einfach weitergesponnen. Und ich kann bloß sagen, ich finde es extrem anregend und hoffe, dass noch ganz viel da weitergeht.
Dankeschön. Professor Uta Pirett war das. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Pirett. So, und jetzt gucken wir uns mal die erste preußische Powerfrau an. Es ist Sophie von Hannover, die allerdings erstmal noch anders hieß, nämlich Sophie von der Pfalz und Grit Eggerichs. Die stellt sie uns jetzt vor.
Ja, guten Abend. Sophie von der Pfalz hätte es in ihrem langen Leben beinahe auf den englischen Thron geschafft. Aber wir fangen erstmal von vorne an.
Man hat mir gesagt, dass ich am 14. Oktober des Jahres 1630 geboren wurde und die 12. Frucht der Ehe meines Vaters des Königs und meiner Mutter der Königin war. Man war sehr unentschieden, welchen Namen und welche Paten man mir geben sollte, weil alle in Frage kommenden Könige und Prinzen schon mit den Kindern, die mir vorangegangen waren, ihre Last zu tragen hatten.
Das schreibt Sophie von der Pfalz in ihren Memoiren. Ihre Mutter war Elizabeth Stuart, die Tochter von König James I. Ihr Vater Friedrich war Kurfürst von der Pfalz. Beide Eltern sind Protestanten. Und um die Reformierten in Böhmen gegen die katholischen Habsburger zu unterstützen, hatte Friedrich die böhmische Krone angenommen. König war er nur sehr wackelig und auch nur etwa ein Jahr lang. Dann wurde er von Kaiser Ferdinand II. Verbannt. Sophie ist deshalb im Exil in Holland aufgewachsen, als Flüchtlingskind. Eigentlich in doppelter Verbannung. Ihr Vater ist gestorben, als sie 2 war. Ihre Mutter hat sie und ihre Geschwister nach Leiden geschickt, in eine Art Erziehungsheim für Adlige. Der Tagesablauf war durchgetaktet. Allein der Weg zum Mittagessen, eine Art Hürdenlauf.
Wenn ich in den Saal trat, waren meine Brüder alle in einer Linie aufgestellt. Hinter ihnen ihre Hofkavaliere. Die höfische Etikette verlangte von mir, zuerst eine tiefe Verbeugung vor den Prinzen zu machen. Dann eine kleinere vor den anderen. Darauf noch einmal eine sehr tiefe, indem ich mich ihnen gegenüber aufstellte. Dann noch eine kleine vor meiner Gouvernante, deren Töchter sich ebenfalls sehr tief vor mir verbeugten. Ich musste mich tief verbeugen, wenn ich ihnen meine Handschuhe übergab. Dann noch einmal, wenn mir die Hofkavaliere ein großes Handwaschbecken brachten, noch eine Verbeugung nach dem Gebet und eine letzte, bevor ich mich zu Tisch begab, was wohl, wenn ich richtig gezählt habe, insgesamt 9 ausmacht. Alles war genau geregelt. Man wusste an jedem Tag, was man essen würde, wie in einem Kloster.
In diesem Kloster hat Sophie aber viel gelernt. Als erwachsene Frau konnte sie 5 moderne Fremdsprachen fließend und dazu auch noch Latein. Das steife Zeremoniell drumherum hat sie als Kind mitgemacht, war aber offenbar nicht sehr beeindruckt. Sie war schlau und lustig.
Man glaubte, ich würde sehr gelehrt werden, weil ich eine schnelle Auffassungsgabe hatte.
Sie war wie ihre Eltern gläubige Protestantin.
Meine Heiterkeit wurde nur manchmal durch größere Anfälle von Frömmigkeit gestört.
Mit 19 ist sie zu ihrem Lieblingsbruder Karl Ludwig nach Heidelberg gezogen.
Schau dich doch mal an.
Ich halte das nicht mehr aus!
Immer dein Gewalt.
Der war allerdings unglücklich verheiratet und so musste Sophie diverse Ehestreitereien miterleben und war auch selbst Ziel der Attacken ihrer Schwägerin.
Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.
Ja, reicht es mir? Mir reicht es!
Und das machte mir Lust, mich zu verheiraten, um mich aus dieser unangenehmen Lage zu reißen.
Das Heiraten selbst war allerdings auch nicht so einfach. Der Bräutigam musste standesgemäß und durfte nicht katholisch sein. Und er musste ihr natürlich gefallen. Schließlich wurde es ein Welfe aus Norddeutschland, Ernst August. Das Adelsgeschlecht der Welfen ist eins der ältesten. Es existiert bis heute, wie ihr wisst. Der aktuelle Chef der Welfen heißt ja auch Ernst August und nennt sich Prinz von Hannover. Sophie und ihr Ernst August richteten sich damals in Osnabrück ein, bis er zum Kurfürsten gewählt wurde und die Familie nach Hannover umziehen muss. Auf den ersten Blick kein guter Ort für Sophie. Sie schreibt ihrem Bruder:
In Hannover heizt man noch im Juli. Und die Unterhaltungen bei Tisch bestehen nur aus Ja, Nein und Ich weiß nicht.
Aber hier entfaltet sich Sophies ganzes Talent. Als entspannte Gastgeberin, als Mutter und auch als Gartenplanerin. Der Park von Herrenhausen ist ihr Werk. Und sie hat den Open-Air-Salon erfunden. Ihr bester Freund war Gottfried Wilhelm Leibniz. Mit ihm hat sie im Garten philosophiert. Und sie hat auch andere Philosophen und Künstler, Künstlerinnen nach Hannover eingeladen. Der Bischof von Salisbury, Gilbert Burnet, hat über Sophie gesagt:
The most entertaining woman of her times.
Mit Ernst August hat sie 7 Kinder bekommen. Und sie hat Wert darauf gelegt, dass sie bei ihr zu Hause leben, nicht in einer Adelsschmiede wie sie als Kind. Nur 3 Söhne haben länger gelebt als sie selber. Der Tod ihrer Kinder hat sie jedes Mal schwer getroffen. Besonders schlimm war es, als ihre einzige Tochter Charlotte gestorben ist. Ein paar Wochen danach hat sie Friedrich I. geschrieben, dem Witwer und ersten König in Preußen.
Ich bekenne meine Schwachheit. Ich habe viele liebe Verwandte und liebe Kinder verloren. Aber kein Verlust hat mich so geschmerzt wie dieser.
Ihre Memoiren hat sie geschrieben, als sie 50 war. Danach lebte sie noch lange und wurde offizielle englische Thronfolgerin. Denn es war so: Die Queen damals, Anne, hatte keine Kinder. Das englische Parlament wollte sicherstellen, dass die Krone protestantisch bleibt. Und da gab es eben diese Stuart-Tochter in Hannover. Im Act of Settlement wurde festgeschrieben, dass Sophie und ihre Nachkommen auf den Thron folgen sollten.
The Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover, daughter of the late Queen of Bohemia, daughter of King James I, to inherit after the King and the Princess Anne, in default of issue of the said Princess and His Majesty, respectively, and the heirs of her body, being Protestant.
Sophie war schon über 70 und sie dachte nicht, dass sie noch Queen of England werden würde. Denn Anne war 35 Jahre jünger. Zwar nicht gerade fit, aber Sophie hatte da so eine Ahnung.
Quietschende Kutschen fahren lange. Was mich anbelangt, so denke ich mehr ans Himmelreich als an das von England.
Am 8. Juni 1714 ist Sophie gestorben. Bei einem Spaziergang im Park in den Armen ihrer Enkelin. Queen Anne lebte nur wenige Wochen länger. Und danach, genau wie es der Act of Settlement vorsah, wurde Sophies Sohn Georg Ludwig der erste englische König aus Hannover. George der Erste.
Britt Eggerichs war das. Über Sophie von Hannover. Die war nett. Also die Grit auch, aber die Sophie von Hannover, die war mir sehr sympathisch. Wann hattest du den letzten Anfall von Frömmigkeit, Matthias?
Oh, das muss ich gestehen, ist sehr lange her. Sehr, sehr lange.
Ja.
Hatte ich, glaube ich, noch nie.
Nee?
Nein.
Kann ja noch kommen. Ja. Hast ja noch ein paar Jahre. So, wir gehen nochmal. Viele.
Du hattest eben ein paar gesagt.
Paar viele. Wir gehen jetzt nochmal ein paar viele Jahrzehnte zurück. An das Ende des 16. Jahrhunderts. Und da wird Sophie von Brandenburg geboren. Wer war denn das, beziehungsweise wer sollte das werden?
Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, das ist manchmal komplizierter, als man denkt und auch verwickelter, als man denkt. Das ist jetzt auch wieder so ein Fall. Sie war die Tochter des brandenburgischen Kurfürsten Johann Georg und Sabina, der Tochter des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Sie hat mit 14 Jahren geheiratet, und zwar den Kurfürsten Christian I. von Sachsen. Nun war es aber so, dass sie gleichzeitig junge Kurfürstin wurde, aber dabei blieb es nicht, denn ihr Mann starb schon mit 31 Jahren. Damit wurde sie gemeinsam mit Friedrich Wilhelm von Sachsen Regentin, heute würde man sagen Co-Regentin oder Mitregentin, anstelle ihres noch minderjährigen Sohnes. Der hieß übrigens ebenfalls Christian, und damit man den besser unterscheiden konnte, kriegte er eine 2, also später wurde er Christian II. Kurfürst von Sachsen.
Ein Aspekt ihrer Regentschaft war ja die unbedingte Unterstützung der orthodoxen Lutheraner. Was heißt das?
Naja, sie hat regiert, oder sie war Regentin in einer Zeit einer großen theologischen Kontroverse in Europa, natürlich ausgelöst durch Luther. Und sie war auf Seiten jener Lutheraner, die auf die Konsolidierung dieser neuen christlichen Konfession setzten. Und zwar durch die Herausbildung einer schriftlichen lutherischen Lehre und durch die Verkündung und Durchsetzung von Dogmen. Und auf der anderen Seite standen die sogenannten Krypto-Calvinisten. Das waren Anhänger der etwas radikaleren Lehre von Calvin. Und der wollte genau wie Luther die Reformation der römischen Kirche anstreben, merkte aber und scheiterte und verzweifelte auch daran, dass das irgendwie nicht geht, und war eben deshalb sehr viel radikaler geworden. Und Sophie war eine überzeugte orthodoxe Lutheranerin und ließ die Krypto-Calvinisten verfolgen, und das ging so weit, dass sie in einem Fall sogar einen Mord beauftragte.
Okay, die hört sich jetzt nicht so ganz friedfertig an, die Sophie von Brandenburg, auch im Vergleich zur Sophie von Hannover eben. Wir fragen jetzt mal nach bei Dr. Christa Syrer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Frau Syrer. Wen hat sie denn umbringen lassen, die Sophie von Brandenburg?
Ja, sie spielen auf den ehemaligen Kanzler ihres Mannes an. Wir haben zum Hintergrund eben schon gehört, also Sophia von Brandenburg und ihr Mann Christian I. lebten in Zeiten permanenter religionspolitischer Auseinandersetzungen, und eben nicht nur zwischen Katholiken und Protestanten, wie man es vielleicht kennt, auch aus dem dann später folgenden 30-jährigen Krieg, sondern es gab auch diese Spannungen innerhalb der protestantischen Gruppen zwischen den Lutheranern und den Calvinisten. Und unter Christian I. erstarkten die Calvinisten in Sachsen, die vorher auch schon mal verfolgt und eigentlich auf die Seite gedrängt worden waren. Denn der Kanzler des jungen Kurfürsten, Nikolaus Krell, war Calvinist. Und die Lutheraner am Hof befürchteten, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, dass er in religionspolitischen Fragen einen erheblichen Einfluss auf den jungen Kurfürsten ausübte. Mhm. Und als Christian I. dann sehr plötzlich verstorben war, man munkelt auch, er könnte vergiftet worden sein, es war irgendein Magenleiden.
Okay.
Da nutzten die Lutheraner die Gunst der Stunde, um die Calvinisten aus den bedeutenden Hofämtern und vom Hof zu verdrängen und letztendlich in ganz Sachsen verfolgen zu lassen. Und 10 Jahre später, 1601, ließ Sophia von Brandenburg, unterstützt von der lutheranischen Partei, den ehemaligen Kanzler Nikolaus Krell öffentlich hinrichten in Dresden und er wurde durch das Schwert enthauptet in ihrem Beisein.
Okay, eine brutale Frau, kann man sagen. Ich habe eine kurze Nachfrage. Ich habe Sophie von Brandenburg gesagt, Sie sagen Sophia. Wie heißt sie denn jetzt?
Ja, ich sage Sophia. Sie läuft heute viel unter Sophie oder Sophie auch. Ja. Sie nannte sich selbst Sophia, wurde in ihrer Zeit auch immer so genannt. Das gefiel ihr sicherlich sehr, weil Sophia natürlich griechisch die Weisheit ist und sie auch viele Wortspiele machte mit sich selbst, ihrem Namen und ihrer klugen Art. Mhm. Und in Erinnerung daran nenne ich sie immer Sophia von Brandenburg.
Okay. War sie denn tatsächlich eine fanatische Lutheranerin? Kann man das sagen?
Also wenn man Sophia selbst fragen würde, dann würde sie vermutlich antworten, dass ja die Calvinisten mit ihrer viel radikaleren Ausrichtung sicherlich die fanatische Gruppe waren. Und die Lutheraner fanden sich selbst eigentlich als die gemäßigte protestantische Gruppe, die auch sozusagen eine gemäßigte Ausrichtung des Protestantismus verfolgte, was immer in Sachsen die beste Grundlage gewesen war für ein gutes und friedvolles Verhältnis zum katholischen Kaiser, der das Luthertum in Sachsen mittlerweile akzeptiert hatte.
Ich habe über sie auch so ein bisschen nachgelesen und habe da gelesen, dass sie unter Historikern oft als unnachgiebig und impulsiv beschrieben wird. Jetzt gibt man ja macht Frauen gerne solche Negativetiketten. Bei Männern würde man vielleicht gar nicht sagen, der ist unnachgiebig, sondern da würde man einfach sagen, der ist strebsam. Würden Sie denn sagen, dass sie wirklich eine Machtfrau war, der man auch negative Eigenschaften zuordnen konnte? Oder war das einfach eine starke Frau? Die wusste, was sie will.
Also ich würde grundsätzlich einer jungen Fürstin, wir haben eben schon gehört, also mit Anfang 20 wurde sie dann Witwe. Ich würde so jemandem immer zugestehen, dass er auch mal eigennützig handelt oder vielleicht nicht immer wohl überlegt in jeder Situation. Das würde man einem jungen Fürsten sicherlich auch zugestehen. Da würde man dann sagen, oh, das ist aber ein Heißsporn oder der ist besonders durchsetzungsstark.
Ja.
Ne? Und bei einer Frau ist sie dann rachsüchtig und hat ihre Gefühle nicht im Griff.
Ist hysterisch.
Also dieses sehr negative Bild von Sophia von Brandenburg, das bis heute auch sehr, sehr einflussreich noch ist, geht auf die Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurück. Im Gegensatz zu ihrer Schwiegermutter, die bis heute auch in Sachsen als die fromme Landesmutter Anna verehrt wird, hatte Sophia von Brandenburg einfach wahnsinnig schlechte Presse nach dem 17. Jahrhundert.
Mhm.
Also diese Historiker konnten mit einer Frau, die ihre politischen Interessen durchsetzt, die als Witwe alleine lebt, 30 Jahre ohne Mann, sich auch gar nicht mehr verheiraten möchte, warum denn auch? Damit hatten sie ein Problem, es passte nicht so zu dem sittsamen Ideal, das man da im bürgerlichen 19. Jahrhundert hatte. Und Sophia von Brandenburg gab wahnsinnig gerne Geld für Kunst aus, das war auch sehr verdächtig. Und sie hatte wohl auch Freude am Weingenuss und war trotz ihrem Witwenstand sehr lebensfroh. Und auch das war sehr verdächtig im 19.
Hört sich ja auch ganz sympathisch an, muss man sagen. Ne? Würden Sie denn sagen, dass die Sophia von Brandenburg ihrer Zeit voraus war? Kann man sie möglicherweise sogar als emanzipierte Frau bezeichnen?
Also ich würde sagen, eigentlich das Gegenteil ist der Fall, aber ich meine das im allerbesten Sinne.
Mhm.
Also Sophia von Brandenburg war eigentlich ganz eine Frau ihrer Zeit, denn als Fürstin im 16. Jahrhundert war sie nicht so eingeschränkt, wie wir uns das vielleicht heute vorstellen. Wir haben das bei Frau Pirith eben schon gehört, also die Fürstinnen erfüllten sehr wichtige Funktionen an den Höfen, gerade indem sie ihre informellen Netzwerke nutzten, um politisch auch Einfluss zu nehmen. Und das tat Sophia von Brandenburg eben auch.
Wie war denn eigentlich, wir haben ja schon gehört, ihr Mann starb sehr früh, ihr Sohn war noch zu jung, um Nachfolger zu werden. Und deswegen gab es ja da so eine Art Doppelregierung, das müssen Sie, Sie wissen das besser. Da sind jetzt wieder so Friedriche involviert. Erklären Sie das doch nochmal genau.
Ja, sogar Friedrich Wilhelme.
Oh Gott, oh Gott.
Einer zumindest. Ja, also als der Kurfürst plötzlich starb, auf welche Weise auch immer, war der erstgeborene Sohn minderjährig und es wurde in Sachsen eine Vormundschaftsregierung eingerichtet. Da kam der nächste männliche Verwandte zum Zuge. Das war Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar, der eigentlich in Weimar residierte. Mhm. Und der teilte sich diese Vormundschaftsregierung mit Sophias Vater, Johann Georg, dem Kurfürsten von Brandenburg. Und Sophia selbst hatte eigentlich keinen echten Anteil an dieser Regierung. Also sie hatte eigentlich keine Machtbefugnis da. Sie nutzte aber natürlich den Weg über ihren Vater sehr, sehr geschickt, um letztendlich doch ihre Interessen auch gegenüber Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar durchzusetzen. Das kann man sehr schön in den Briefen zwischen Sophia und ihrem Vater nachvollziehen, der sich in der Regel immer auf die Seite seiner Tochter schlug. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Wenn es Konflikte am sächsischen Hof gab in dieser Zeit, dann ging es immer um Geld, weil Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar dem sächsischen Hof einen ganz harten Sparkurs verordnete und zunächst einmal alle Ausgaben für die Kunst- und Bauprojekte strich. Mhm. Das kam der sehr kunstsinnigen Sophia von Brandenburg nicht recht. Und auch ihr Vater verstand natürlich, dass eigentlich Kunst und Architektur für so einen Hof der Zeit um 1600 das Aushängeschild sind. Und da arbeiteten die beiden zusammen und erreichten das letztendlich auch, dass wichtige Bauprojekte fertiggestellt werden konnten.
Also hat sie doch irgendwie so ein bisschen mitregiert.
Also sie hat mitregiert, genau, über ihren Vater.
Ich habe auch gelesen, sie war nicht nur kunstinteressiert, sie war auch Technikfreak. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist ganz auffällig, dass mit dem Einzug Sophias von Brandenburg in das Dresdner Residenzschloss die dortige Kunstkammer, das ist also die Sammlung von Kunstwerken, aber auch Kuriositäten und anderen Objekten, eine ganz neue Richtung einschlug. Denn Sophia interessierte sich offensichtlich besonders für Uhren jeglicher Art und für Figurenautomaten. Das kennt man heute nicht mehr. Nee. Das sind teilweise tischgroße Aufsätze von Goldschmieden hergestellt, in denen es mechanische Werke gab. Und dann gab es Figuren von Menschen, von Tieren, die Szenen aus der Bibel oder der Mythologie darstellten. Die konnten sich bewegen, die konnten Musik spielen, also populäre Lieder der Zeit. Das waren dann Kirchenlieder mit Texten von Luther, aber das hat man gerne gehört am sächsischen Hof. Es ging nicht nur um Unterhaltung dabei, sondern letztendlich auch darum zu zeigen, was für einen technischen Standard eigentlich der Hof hat. Und da wollte man mit diesen Automaten sehr beeindrucken.
Ja, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, warum war denn die Sophia von Brandenburg so eine wichtige Frau bei den Hohenzollern?
Also die wenigsten hier werden heute schon mal von Sophia von Brandenburg gehört haben, zumindest vor der Sendung. Das heißt, leider muss man erstmal feststellen, dass Sophia von Brandenburg weder in Sachsen noch in Brandenburg noch hier in Berlin, wo sie ja aufgewachsen ist, heute als historische Person irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen kann ich das eigentlich nur beantworten mit Blick auf ihre Zeit. Also in der frühen Neuzeit war Sophia von Brandenburg maßgeblich über 30 Jahre lang hat sie die Politik am sächsischen Hof geprägt. Und hat durch ihre Herkunft aus Brandenburg auch immer die Interessen der Brandenburger in reichspolitischen Fragen vertreten, übers Briefeschreiben, über ihre persönlichen Kontakte. Und dann ist sie im Gegensatz vielleicht zu Fürstinnen wie Katharina de' Medici am französischen Hof, ist sie leider völlig in Vergessenheit geraten.
Gut, da haben wir heute so ein bisschen gegengearbeitet. Vielen Dank, Christa Syrer war das. Vielen Dank fürs Gespräch. So, zwei Sophies, beziehungsweise eine Sophie, eine Sophia haben wir jetzt schon kennengelernt. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Frau. Da muss ich auf meinen Zettel gucken, denn es ist die mit dem längsten Namen, die wir heute Abend haben. Es ist Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern.
Ja.
Das geht über zwei Zeilen. Das hört sich nach einer interessanten Herkunft an.
Und jetzt führe ich dir eine Pirouette vor, ja? Und zwar einmal so durch Europa.
Also. Okay.
Das sind übrigens alles Städtenamen Niedersachsen, für die, die noch nie in Niedersachsen waren, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber jedenfalls so. Geboren wurde sie am 8. November 1715. Sie war die Tochter des Herzogs Ferdinand Albrecht II. Von Braunschweig-Wolfenbüttel und dessen Frau Antoinette Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel, ihre Großmutter. Wichtig. Elisabeth Christine war verheiratet mit Karl dem VI., der war Kaiser. Und sie war auch noch Mutter von Maria Theresia. Das wiederum war die Frau, die sehr lange in Österreich als Erzherzogin herrschte über ihren Mann, der dann Kaiser war. Und diese Maria Theresia, jetzt ist die Pirouette fast zu Ende, war die Gegenspielerin von ihrem Ehemann, nämlich Friedrich II. Und diesen Friedrich II., den hast du in deinem Schulbuch als Friedrich den Großen kennengelernt.
Genau.
So. Übrigens, apropos Ehemann. Das wurde wie damals üblich vom Vater ausgesucht. Der hieß unglücklicherweise eben auch Friedrich, allerdings mit Wilhelm. Mhm. Und damit du den besser unterscheiden kannst, hat er von der Historie und den Historikern den Beinamen Soldatenkönig bekommen, weil er ziemlich martialische Umgangsformen mit seinem Sohn und mit seiner Umgebung hatte.
Und wie war denn so der Umgang mit seiner Frau? Also war das denn ein glückliches Paar?
Ihr habt ja gerade schon darüber gesprochen, ob es glückliche Paare gibt, das wage ich zu bezweifeln. Weil danach gar nicht gefragt wurde, sondern es ging eher darum, was macht Sinn. Und damit wurden dann Männer und Frauen zusammengetan, um den Besitz zu vergrößern, politischen oder militärischen Einfluss zu stärken oder einfach die eigene Dynastie etwas größer zu machen. Und in diesem Falle kam erschwerend hinzu, was übrigens sehr lange verschwiegen wurde, dass Friedrich II. Mit Frauen so nur leider gar nichts anfangen konnte.
Oh je.
Ja, sehr schade.
Ganz schlecht
und
in dieser Zeit gewesen.
Und aus diesem Grund waren die beiden die meiste Zeit ihrer ziemlich langen Ehe weit voneinander entfernt. Und deshalb hat Elisabeth Christine ihre Aufmerksamkeit sicher auf ganz andere Dinge gelenkt.
Ja, und welche das gewesen sein könnten, das will ich jetzt besprechen mit Dr. Alfred Hagemann. Er ist Kunsthistoriker und er leitet den Bereich Geschichte des Ortes hier am Humboldt-Forum. Hi, Alfred. Alfred, du hast mir geschrieben, dass du dich seit 15 Jahren mit Elisabeth Christine befasst. Jetzt bitte sag uns, furchtbar klingt's nicht, aber warum machst du das? Was ist an dieser Frau so interessant?
Also erstmal prinzipiell finde ich es immer sehr irritierend, wenn man sich mit Geschichte befasst und sich nur mit der Hälfte der Gesellschaft befasst. Deshalb befasse ich mich sogar noch länger mit Frauen an Höfen. Ich finde das einfach irritierend. Es ist wie, wenn ich Meteorologe bin und interessiere mich nur für Schnee. Das ist einfach Quatsch. Insofern, glaube ich.
Also du siehst das Ganze.
Naja, ich befasse mich schon sehr lange mit dem preußischen Hof und habe immer wieder festgestellt, die Frauen werden einfach ignoriert. Und wir haben das schon ein paar Mal heute Abend gehört. Das hat sehr viel damit zu tun, wie preußische Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts funktioniert hat. Und Elisabeth Christine konkret liegt daran, dass ich eben vor ja so langer Zeit die Aufgabe hatte, Schloss Schönhausen hier in Pankow neu einzurichten. Und da hat Elisabeth Christine fast 60 Jahre ihre Sommer verbracht. Und auch da steht ein Schloss in Berlin. Man möchte was zu der Erbauerin wissen und man weiß nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los.
Über dieses Schloss, beziehungsweise die Frau im Schloss, wollen wir gleich noch reden. Ich wollte noch kurz ein Zitat auch noch bringen, was ich gelesen habe in einem deiner Artikel. Da kann man eigentlich sagen, es wäre schöner gewesen, wenn man sie ignoriert hätte. Denn hier steht, dass sie als hellblonde Einfalt und schale Nachkommenschaft des Welfenhauses bezeichnet wurde. Jetzt wurde ja über Frauen dieser Zeit, das haben wir ja schon gehört, oft nichts Gutes gesagt und geschrieben. Aber das ist ein bisschen boshaft schon, oder? Das geht doch ein bisschen darüber hinaus.
Ja, also das ist Carlyle, 19. Jahrhundert par excellence. Der hat eine Biografie geschrieben, sehr einflussreiche, als Brite über Friedrich II., Friedrich den Großen. Und es war für das 19. Jahrhundert eben eine Herausforderung, diese damals als singuläre Persönlichkeit der Weltgeschichte, Friedrich den Großen, zu begreifen, wie der mit dieser Frau verheiratet sein konnte und warum sie keine Kinder hatten. Das hat die Leute sehr irritiert, weil zu einem ordentlichen 19. Jahrhundert Mann gehört natürlich eine große Kinderschar und das muss alles ordentlich heterosexuell sein. Und das hat nicht so funktioniert. Und dann konnte man ja schlecht schreiben, es liegt an Friedrich und dann musste es eben die schale Nachkommenschaft der Welfen sein, die das Problem war.
Okay. Beschreib doch nochmal, also lag es denn jetzt wirklich nur daran, dass Friedrich der Große offenbar Frauen abgeneigt war oder gab es noch andere Gründe, warum das da alles überhaupt gar nicht funktionierte zwischen den beiden? Sie ist ja geradezu vom Hof gejagt worden, ne?
Nee, nein.
Nein?
Nee, da widerspreche ich jetzt. Wir hatten Ich möchte eigentlich gar nicht so viel über Friedrich sprechen.
Nee, ich auch nicht.
Genau.
Aber sie ist ja verjagt worden, sage ich. Aber ja, da sagst du ja nein.
Nein, also sie hatte eine Rolle. Sie war die 40 Jahre lang Königin von Preußen.
Ja.
Und sie hat eine ganz bestimmte Rolle eingenommen. Und das war die erste Frau des Hofes in diesem Staat. Und diese Rolle hat sie durchgängig gespielt. Sie hat hier im Berliner Schloss da drüben die größte Wohnung gehabt, die jemals eine preußische Königin hatte. Sie hat hier zweimal die Woche den Hof empfangen. Und es gibt einen französischen Diplomaten aus der Zeit, der sagt, der einzige wirkliche Hof Preußens ist der der Königin. Mhm. Nur keiner redet über ihn, weil der König war eben nicht hier. Der war in Potsdam. Und ich halte das für eine hochfunktionale Geschichte in der Selbstinszenierung. Jetzt reden wir doch über Friedrich.
Ganz kurz.
Er brauchte den langweiligen Berliner Hof, der die Konvention verkörpert hat, mit seiner Frau, die war auch noch fromm, was man dann schnell mit langweilig verwechselt hat im 18. Jahrhundert, damit er in Potsdam umso mehr der Rohrphilosoph auf dem Hügel sein konnte. Also er war nicht hier, und sie hat aber hier den Laden am Laufen gehalten.
Also sie hat ihre Aufgaben erfüllt.
Ja, ja.
Wir hatten ja eben schon mal angedeutet, dass sie sich anderen Aktivitäten zugewandt. Was hat sie denn konkret gemacht?
Also sie hat sehr viel in Schönhausen gebaut. Das war ihr eine große Freude. Das war eben ihr privatester, persönlichster Ort, an dem sie gewirkt hat. Werbeblock mal hinfahren, ist ein schönes Schloss. Und sie hat dann vor allen Dingen im späteren Verlaufe ihres Lebens, so ab 1776, angefangen, Bücher zu publizieren. Das ist schon mal echt erstaunlich, eine regierende Königin, die Bücher publiziert, und zwar 12 Stück.
Die hat sie publiziert oder die hat sie geschrieben?
Sie hat sie übersetzt. Also sie hat deutsche, man würde heute sagen, Lebenshilfe-Literatur ins Französische übersetzt. Und das ist wirklich interessant. Zu einer Zeit, wo eigentlich der Weg umgedreht war, also man hat alles aus Frankreich ins Deutsche übersetzt, für die wenigen, die kein Französisch konnten, setzt sie sich hin und sagt, es gibt deutsche Literatur, die finde ich so gut, ja, die muss ich ins Französische übersetzen, weil meine Familie würde ja kein deutsches Buch lesen. Also die Literatursprache des Hofes war natürlich Französisch. Und sie hat dann diese Bücher, die sie übersetzt hat, und das dickste hat 1560 Seiten, also da hat sie wirklich viel Arbeit reingesteckt, dann immer ihrer Verwandtschaft, ihren Schwestern, das sind wir wieder beim Netzwerk, also den ganzen Menschen um sie herum gewidmet und gesagt, lies das doch mal. Und sie wusste, sie würden es auf Deutsch nicht lesen. Und dann hat sie es ins Französische übersetzt und das ist echt erstaunlich. Und es war auch in der Öffentlichkeit durchaus bekannt. Sie hat natürlich unter Pseudonym geschrieben, also stand nicht Königin von Preußen, Übersetzung. Aber alle wussten es. Also es sind in Literaturzeitschriften Rezensionen erschienen. Und es ist auch erstaunlich, dass dann so ein Rezensent sich auch erlaubt zu schreiben, aus der großartigen Poesie von Gellert hat sie eine passable französische Reimerei gemacht. Also, da
also so richtig gut, ein gutes Haar wollte man an ihr irgendwie nicht lassen.
Naja, also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass eine Frau in dieser gesellschaftlichen Stellung Bücher publiziert in so einer Anzahl.
Ja, aber dennoch keine Anerkennung bekommt.
Naja, also ich wäre froh, es hätte irgendwer jemals mein Buch rezensiert. Also ich das ist ja schon Anerkennung.
Stimmt gleich vorne, ja, am Büchertisch. Ja. Alfred, jetzt fällt der Name nochmal, Friedrich der Große, aber nur noch, weil er jetzt stirbt, 1786. Ja. Was hat sich denn dann im Leben von Elisabeth Christine verändert dadurch?
Das war für sie tatsächlich, das waren die besten 10 Jahre. Und das kann man, glaube ich, auch durchaus verallgemeinern, dass Witwenschaft war für viele höfische Frauen die erste Zeit in ihrem Leben, wo sie eine gewisse Selbstständigkeit haben konnten, weil sie hatten eine finanzielle Absicherung, sie hatten irgendein Schloss als Witwensitz und sie waren nicht mehr abhängig davon von ihrem Vater, wie der erste Teil ihres Lebens, oder ihrem Ehemann im zweiten Teil ihres Lebens, sondern in der Witwenschaft hatten sie eigenes Geld, hatten einen eigenen Ort und konnten ein bisschen ihr Ding machen. Und bei Elisabeth Christine kommt noch dazu, dass sie sich mit ihrem Neffen, Friedrich Wilhelm II., dem Nachfolger Friedrichs, der Sohn ihrer Schwester war.
Also, wir fragen das gleich alles ab.
Ja, also der eng mit ihr verwandt war, die zwei haben sich sehr, sehr gut verstanden, weil Sie waren in einer Zeit, wo es in Berlin hohe Mode war, sich über Religion lustig zu machen. Man war ja furchtbar aufgeklärt und fromme Menschen, wie gesagt, galten so als ein bisschen langweilig. Das kippt dann im späten 18. Jahrhundert und so im Zuge der Frühromantik wird Frömmigkeit auch wieder interessant. Und Friedrich Wilhelm II. War eine Generation, die in einer sehr schwärmerischen Form fromm waren. Und der fand seine Tante super, weil sie Christin war. Und die beiden haben sich also gut verstanden und wo sie vorher eben immer das Problem hatte, quasi hier in Berlin zu sein, aber alle anderen waren in Potsdam, hat der neue König also ganz dezidiert, demonstrativ, regelmäßig mit seiner Tante in Schönhausen zu Abend gegessen und plötzlich dachten alle in Berlin, wow, da müssen wir jetzt wohl hin. Mhm. Und sie hat also in der Zeit nochmal richtig ein großes gesellschaftliches Leben entwickeln können und große Partys in Schönhausen gefeiert, also alles, was vorher nicht da war.
1797 ist sie dann gestorben und so wie du es jetzt geschildert hast, würde ich daraus jetzt schließen, sie starb dann letztendlich doch auch als glückliche Frau? Okay, so einfach war die Frage doch nicht.
Also ich glaube, sie hat in ihrem, ich meine, sie ist über 80 geworden, das ist für das 18. Jahrhundert ein so biblisches Alter. Mhm. Sie hat die letzten Jahre, ist sie die Treppen nicht mehr so hochgekommen, aber ansonsten ging es ihr eigentlich ziemlich gut. Sie hat eben in diesem Leben schon Phasen gehabt als junge Frau, wo sie auch sehr verbittert war. Und es ist auch für die Rolle natürlich einer fürstlichen Frau in der Zeit keine Kinder zu bekommen, ist der Super-GAU, weil das ist ja quasi die Legitimation, die du erfährst. Du ziehst in eine neue Familie, die hat dich eigentlich nur erstmal angeheuert, damit du einen Thronfolger produzierst. Das ist nicht passiert und das kann man nicht nur von Elisabeth Christine sagen, sondern generell Frauen in dieser Position, die aus welchen Gründen auch immer keine Kinder hatten, sind nie so richtig angekommen in dieser neuen Familie. Also wenn von La Famille die Rede war am preußischen Hof, war sie nicht mitgemeint, weil sie hatte eben keine Kinder eingebracht. Und das war auch hart. Und das ist dann aber dadurch, dass sie so lange gelebt hat, dann glaube ich doch in den Hintergrund gerückt für sie. Und sie hat mit ihren Interessen und auch den Freundschaften, die sie gepflegt hat, glaube ich, am Ende eine sehr zufriedene und ja, ich glaube, sie konnte sehr selbstbewusst zurückblicken dann.
Dr. Alfred Hagemann war das über Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern. Herzlichen Dank. Matthias, ich frage mal ganz offen am Schluss. Oh. Was nimmst du denn jetzt mit aus dieser letzten knappen Stunde, aus dieser Folge?
Naja, ich bin natürlich auch geprägt durch die Literatur des 19. und noch späteren Jahre 19. Jahrhunderts. Für mich war die Geschichte Preußens immer die der genialen Feldherren, der großen Politiker, der Staatsgründer, auch der Bürokratieaufbauer. Es gibt ja diesen Spruch, wo nicht genau weiß, wer den sich mal ausgedacht hat. Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat leistet. Und ich fand das schon immer sehr beeindruckend. Das muss ich sehr zugeben. Und heute muss ich dann natürlich auch zugeben, der Spruch, dass die Frauen eine große Rolle gespielt haben und dass es keinen Mann gibt, der was macht, ohne dass hinter ihm eine große Frau steht. Das ist in diesem Fall nicht richtig, weil sie neben und vor ihnen gestanden haben. Und insofern habe ich natürlich auch schon bei der Vorbereitung mein Geschichtsbild über Preußen etwas revidiert. Mhm. Du siehst, ich bin folgsam. Mhm. Und ich werde das aber auch weitertragen. Also ich finde auch, dass wir haben ja ab und zu Ausgaben gemacht über bedeutende Herrscherinnen. Also wer uns regelmäßig hört, der kennt die. Ja. Und da haben wir immer sehr große Reaktionen drauf bekommen, also positive, dass wir das doch öfter machen sollen. Das haben wir jetzt hiermit getan. Und wir werden das auch weiterhin tun. Und ich fand das außerordentlich lehrreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seid ein super Publikum gewesen. Und wir bedanken uns sehr.
Das tun wir. Dankeschön. Das war eine Stunde History über die Machtfrauen Preußen jenseits von Fritz und Wilhelm. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr da wart, dass ihr euch interessiert habt. Vielen Dank Humboldt-Forum, dass wir wieder kommen durften. Wir kommen auch gerne nochmal wieder, oder? Ja, das machen wir. Danke sehr. Applaus